die Presse.
So the situation is, if we want to put in a context, this crisis as it stands now, two oil crises and one gas crisis put all together. And, if I may, not only oil and gas, some of the vital arteries of the global economy.
Fatih Birol, Chef der Internationalen Energieagentur, warnt hier vor der womöglich schwersten Energiekrise seit Jahrzehnten. Es handelt sich um zwei Ölkrisen und einen Gaskollaps in einem und einer großen Bedrohung für die Weltwirtschaft, führt er aus. Mein Name ist Christine Meyerhofer und das ist, was wichtig ist, der tägliche Nachrichtenpodcast der Presse. Wie weit die Auswirkungen der Energiekrise langfristig auch in Österreich zu spüren sein werden, das habe ich mit Johannes Benigni, Berater und Energiemarktexperte von JBC Vienna, besprochen. Guten Tag, Herr Benigni.
Grüß Gott.
Herr Benigni, Fatih Birol, das ist der Chef der Internationalen Energieagentur, der warnt vor der schwersten Energiekrise seit den 1970er Jahren und nennt die aktuelle Krise eine Bedrohung für die Weltwirtschaft. Ist das auch Ihre Einschätzung, was das Ausmaß der aktuellen Krise angeht?
Ja, auf jeden Fall, was das potenzielle Ausmaß der Krise anlangt. Das, was wir bis jetzt gesehen haben, ist für die Länder des globalen Südens bereits eine enorme Lieferkettenstörung, eine enorme Energiekrise. In den reicheren Ländern, gerade in den Wirtschaftsnationen Europa und dergleichen, ist das abgefedert, weil wir jetzt nicht unmittelbar in diesem großen Ausmaß betroffen sind von einer Verkürzung der Volumen. Wir sind halt betroffen von höheren Preisen. Aber man muss bedenken, dass gerade in den Ländern des globalen Südens wirklich ein Treibstoff jetzt eine Mangelware hat.
Das haben wir auch schon in manchen Ländern gesehen. Durch die Straße von Hormuz, da kommen aktuell nur ganz wenige Schiffe nach Europa. Ein Bruchteil der Menge von den Schiffen, die davor passieren konnten. Jetzt haben Sie aber gesagt, tatsächliche Engpässe von Öl oder Gas in Europa steht aktuell nicht zur Debatte. Wie funktioniert denn das dann?
Na gut, relativieren wir das mal. Der globale Süden, dem fehlt vor allem das Rohöl, das normalerweise durch diese Meerenge kommt, weil das meiste Öl, das aus dem Mittleren Osten kommt, geht nach Asien. Ja, das ist einfach von der Geografie her so, dass die Tankstelle sozusagen ist für die meisten asiatischen Länder. Wenn wir jetzt die Mengen berechnen, dann sind das auf jeden Fall so in der Größenordnung von 11 Millionen Fass, die jeden Tag fehlen. Und das ist schon optimistisch gerechnet. Da gehe ich schon davon aus, dass die Möglichkeiten, dass man die Straße von Hormuz umgeht, über die Vereinigten Arabischen Emirate gibt es eine Pipeline und über Saudi-Arabien, dass die genützt werden. Wir haben aber gesehen, dass das nicht immer möglich ist. Ja, also das Potenzial der Ausfälle ist also zwischen 11 und 17 Millionen Fass Rohöl pro Tag. Und das heißt, diese Länder in Asien, die haben ein Riesenproblem, weil auf einmal, von einem Tag auf den anderen, dieses Öl nicht mehr kommt. Und wenn sie sich jetzt ein Öl im Wettbewerb zum Beispiel mit europäischen Raffinerien kaufen und das zum Beispiel aus Westafrika oder dem Mittelmeer oder der Nordsee beschaffen, dann muss man ja noch rechnen, dass das auch erst auf den Weg gebracht werden muss. Und das dauert Wochen und nicht Monate zu sagen, bis das dann auch wirklich ankommt. Das heißt, diese Störung der Lieferkette des Rohöls betrifft diese Länder unmittelbar. Bei uns ist das Ganze etwas anders gelagert, weil unser Rohöl im Großen und Ganzen nicht von dort kommt. Ja, also es kommen vielleicht 1 Million Fass Rohöl von dort. Also das ist überschaubar und austauschbar. Unser Problem in Europa ist, dass wir sehr dieselabhängig sind, also von Importen abhängig sind. Und nicht nur Diesel, sondern auch Flugtreibstoff. Historisch haben wir uns vor allem den Diesel von Russland geholt, die im gleichen Ausmaß einen Überschuss produzieren. Nachdem wir Russland sanktionieren, ist das jetzt über andere Lieferkanäle in die Welt verschifft worden. Und wir haben einen großen Anteil von unserem Diesel von den großen Raffinerien im Mittleren Osten bekommen. Und diese Raffinerien, die können momentan nicht exportieren und dementsprechend können wir das Material nicht bekommen. Und das erklärt für Sie auch, warum bei uns die Dieselpreise so stark anziehen. Ja, wenn der Rohölpreis jetzt gestiegen ist, sagen wir um $30, dann ist in der gleichen Zeit ja, die Dieselmarge, also das, was wir mehr zahlen für Diesel im Vergleich zum Rohöl, von ungefähr $20 pro Fass gestiegen auf knapp $70. Das heißt, allein die Dieselmarge, ja, also das, was zusätzlich zum Rohöl ist, ist um $50 gestiegen. Ja, und das zeigt Ihnen schon, dass eigentlich Diesel der Treiber, der Preistreiber in Europa ist. Noch viel schlimmer ist es im Flugtreibstoffbereich, wo dort sind wir zu 30% importabhängig. Beim Diesel sind es nur 20%. Aber da sehen Sie schon, dass auch wir betroffen sind. Aber wir zahlen halt momentan noch ein bisschen mehr. Deswegen werden Lieferströme umgeleitet. Und wir haben noch eine Versorgung. Aber das ist keine triviale Übung.
Jetzt wurden zuletzt schon strategische Ölreserven freigegeben, hunderte Millionen Fass, mit dem Ziel, die Preise zu stabilisieren. Der Effekt war kaum spürbar. Wenn Reserven freigegeben werden und die Preise trotzdem hoch bleiben, weiter steigen, woran liegt das?
Nun, jeder Ölhändler, jeder, der eine Beschaffung tätigt, muss immer jeden Tag einschätzen, wie groß ist die Krise und wie lang dauert die Krise. Und diese Einschätzung ist ja nicht so einfach vorzunehmen, nicht? Weil wenn ich jetzt sage, heute wäre zum Beispiel der Konflikt vorbei, habe ich ja auf der einen Seite sofort eine spürbare Entlastung meines Nervenkostüms, aber ich muss trotzdem überlegen, na, wann kriege ich denn dann wirklich Lieferungen? Ja, das kann dann noch immer 1-2 Monate dauern, bis sich diese Lieferketten wieder normalisieren. Und diese Einschätzungen sind für alle Marktteilnehmer sehr schwer zu tätigen. Weil einfach auch die Signale, die geschickt werden von den involvierten Parteien, unterschiedlicher nicht sein können.
Jetzt wird überlegt oder wird geplant, weitere Reserven freizugeben. Auch Österreich wird da mitmachen. Geben Sie uns mal eine Vorstellung, was kann denn das bewirken und wie viel von solchen Reserven sind überhaupt da?
Ja, also man gibt jetzt einmal weltweit 400 Millionen Fass frei. Das ist, sage ich einmal, ganz nett. Ja. Was bedeutet das? Das heißt, dass die Industrieländer dieser Welt, die strategische Lagerbestände haben, einen Teil ihrer Lagerbestände jetzt den Energieunternehmen zur Verfügung stellen. In Österreich bedeutet das konkret, dass jetzt der Nationalrat das demnächst beschließen wird und der Wirtschaftsminister mit einer Verordnung auf die Schiene bringt, wo dann die Erdöl-Lagergesellschaft, die das in Österreich, diese Reserven haltet, diese dann der OMV anbieten wird. Angenommen, die OMV nimmt das Angebot an, dann wird sie bis zu 325.000 Tonnen, das sind 2,4 Millionen Fass an Rohöl, bekommen können. Was heißt das? Die bekommen das dann aus den Lagern, die wir hier in Österreich haben, und sie brauchen dann nicht zum Beispiel kasachisches Rohöl oder libysches Rohöl oder eben irgendein anderes Rohöl am Markt kaufen. Dadurch, dass sie dann am Markt eben ein anderes Rohöl nicht kaufen müssen, bedeutet es, dass dieses Rohöl verfügbar ist. Ja, das heißt, es kann jetzt jemand, der von dieser Versorgungskrise gebeutelt ist, wie zum Beispiel ein thailändischer Raffineur oder ein indischer oder wer auch immer, kann dann im Markt leichter so ein Volumen aufgreifen. Das heißt, diese Maßnahme, die jetzt die Internationale Energieagentur auf Schiene gebracht hat, ist in Wirklichkeit eine Aktion der Solidarität, der globalen Solidarität, damit wir hier alle gemeinsam versuchen, Volumen am Markt zur Verfügung zu stellen, dass diejenigen, die eben nicht so viele Lager haben, jetzt nicht ganz im Trockenen sitzen.
Außerdem hat dann die Internationale Energieagentur eine Reihe von Empfehlungen an Regierungen ausgegeben. Also da finden sich Maßnahmen wie eben mehr Homeoffice-Tage, Tempolimits auf Autobahnen, Reduktion von Flugverkehr bis hin zur privaten Nutzung von Autos nur an manchen Tagen. Wir kennen solche bzw. ähnliche Maßnahmen aus der Vergangenheit. Was können sie bewirken?
Naja, es ist im Prinzip ein Vorsichtsprinzip, das hier ausgerufen wird, nicht? Also jeder, der ein rational denkender Mensch ist und der jetzt sagt, ich schaue auf mein Geldbörsel, weiß, dass wenn er jetzt 100 km/h fährt und nicht 130, dass er ein bisschen weniger Treibstoff verbraucht. Ja? Das ist ja soweit empirisch von jedem von uns schon einmal wahrscheinlich festgestellt worden. Diese Tatsache, den Menschen in Erinnerung zu rufen, ist nichts anderes als eine erzieherische Maßnahme oder ein Appell, dass jeder eben beitragen kann dazu, dass man jetzt nicht übermäßig viel verbraucht und dass man dann vielleicht leichter über diese Phase der Verknappung hinwegkommt.
Schauen wir mal dazu, was die österreichische Politik macht. Die setzt nämlich anders als in der jüngeren Vergangenheit auf eine Preisbremse, will die Mineralölsteuer senken, die Margen von Energiekonzernen beschränken. Ist das sinnvoll oder verzerrt das die Preissignale, die ja eigentlich in einem solchen Fall zum Sparen anregen würden?
Es ist immer die Frage, was möchte man erreichen, nicht? Ich glaube, der Hauptfokus in der Diskussion bis jetzt war jener, dass man versucht einzugreifen, um eben eine Inflation in den Griff zu bekommen. Wenn man auf der einen Seite, wie Sie richtig sagen, die Preissignale wirken lassen möchte, dann bedeutet das höhere Preise. Ja, diese höheren Preise, muss man vorsichtig sein, ja, sind sicher eine enorme Belastung für die Frechter, auch für die Kleinlogistiker, die dem nicht auskommen, die auch diese Preise nicht unmittelbar sofort weitergeben können, aber unmittelbar mehr zahlen müssen. Das heißt, da ist es einmal die Frage, will man sich es leisten, dass man da eine höhere Anzahl von Insolvenzen zu befürchten hat. Wenn man jetzt das nicht durchrauschen lässt, sondern man möchte eingreifen, wie gesagt, dann ist einmal dieses Inflationsziel oder die Reduktion der Inflation jetzt einmal Thema in der Diskussion. Und da ist meines Erachtens wichtig, dass man rasch hilft. Ja, es bringt nichts, wenn wir jetzt bis April warten, ja, und dann halbherzig eine 10-Cent-Lösung machen, weil mit dem werden wir keine Inflation aufhalten. Ja, da hat mir die italienische Methode gut gefallen, 25 Cent sofort, und das greift. Ja, vielleicht nicht alles, aber es greift einmal die Hälfte ab von dem, was hier passiert. Und bei uns ist es halt ein bisschen das Problem einer Koalition, weil jeder möchte irgendwo sich verwirklicht sehen in dem und ideologisch irgendwie das Ganze verwirklichen. Und dann kommt noch dazu das fehlende Handwerkszeug. Da sehe ich, dass in der Diskussion und auch in der Verordnung, die ich bis jetzt gesehen habe, die Qualität der Lieferketten nicht abgebildet ist. Also man versteht offensichtlich gar nicht, wie der Markt funktioniert.
Schauen wir mal auf den internationalen Ölmarkt. Die USA sind ja inzwischen auch Nettoexporteur von Öl und Gas. Und wir haben schon im Zusammenhang mit den Zöllen gesehen, dass man da von Seiten der USA durchaus auch einen Absatzmarkt in Europa sucht. Können jetzt die USA von dieser Krise geopolitisch profitieren?
Es gibt in Amerika eine Energiedoktrin, die von Energiedominanz spricht. Ja, das heißt, die Amerikaner wollen eine Energiedominanz haben. Und ja, man sieht das in ihren Ausbauplänen für Export. Man sieht es auch in ihren Begehren. Und natürlich ist Amerika momentan der große Profiteur, wenn die Energiepreise steigen. Das ist sowohl für das Flüssiggas der Fall, als natürlich auch für ihre Ölexporte.
Wenn Sie da in die nächsten 12 bis 24 Monate schauen, was ist denn ein wahrscheinliches Szenario, wie sich das weiterentwickeln wird? Es hängt jetzt natürlich ab, wie sich der Krieg weiterentwickelt, und das können wir schwer sagen. Aber rechnen Sie mit einer Entspannung in diesem Zeitrahmen oder eher einer neuen Normalität mit eben dauerhaft hohen Preisen?
Ja, die Frage ist, wie kommt man aus diesem Konflikt wieder raus, nicht? Und wir haben hier drei verschiedene Spieler. Auch wenn Israel und die USA gemeinsam den Iran angegriffen haben, haben sie durchwegs unterschiedliche Interessen in diesem Konflikt. Es ist also nicht so, dass Trump jetzt, der also vielleicht sich doch vorgestellt hat, er hat einen schnellen Erfolg, ja. Jetzt hat er nicht den schnellen Erfolg, ja. Er würde wahrscheinlich lieber heute als morgen den Sieg verkündigen und wieder nach Hause gehen. Ich glaube, das sieht Netanyahu etwas anders, ja. Der sieht erst dann das Ganze erledigt, wenn er im Iran einen Regime-Change hat. Und das macht es natürlich schwierig, ja, weil wir jeden Tag Zeugen sind von strategischen Aktivitäten, wo Provokationen stattfinden, die dazu dienen, die andere Seite in den Krieg stärker hineinzuziehen oder andere Parteien hineinzuziehen. Deswegen haben wir ja auch jetzt Überlegungen von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, sich sogar diesem Konflikt zu beteiligen. Das heißt, es wird sehr viel gemacht, um hier das Ganze in unterschiedliche Richtungen zu entwickeln, nicht? Und deswegen ist es nicht so einfach zu sagen, jeder sucht ein Ende. Ja? Wenn es nicht zu einem Ende kommt, würde es mich wundern, weil die amerikanischen Spritpreise sind ein hervorragender Indikator, was politisch in Amerika akzeptabel ist. Der Krieg war von Anfang an für die große, breite Öffentlichkeit schwer verdaulich. In dem Moment, wo aber die Preise über $4 pro Gallon gehen, ist das in Amerika dann ein No-Go, ja, weil die Leute interessieren sich im Großen und Ganzen nicht für Außenpolitik, aber es interessiert sie sehr stark, was sie jeden Tag in ihr Auto tanken. Und das heißt, das ist etwas, was Trump sehr zusetzt, ja, und auch, dass die Markerbewegung das hier nicht schätzt. Ne? Deswegen könnte man glauben, ja, dass es hier ein logisches Incentive gibt, dass er diesen Krieg beendet. Das Szenario, wie kann man hier gewinnend aussteigen? Wie kann man ein Szenario schaffen, dass sowohl die Amerikaner als auch der Iran gewinnen? Ja? Und die Straße von Hormuz wieder geöffnet wird, könnte sein, dass es hier zu Zöllen kommt auf die Durchfahrt durch diese Straße von Hormuz. Ja? Und dass man sich die teilen wird. Ja? Und am Ende des Tages zahlen wieder wir. Ja? Also können Sie sich ja denken, ja? Die Europäer haben zwar mit dem Konflikt nichts zu tun, aber zahlen werden wir immer dürfen. Und ich kann mir vorstellen, dass das irgendwo so eine Art von Transaktion sein wird, wo man nachher sagt, ja, jeder hat irgendwas gewonnen. Wenn Israel sich durchsetzt und der Krieg weitergeht und man hier versucht, Bodentruppen zu schicken, dann können Sie sich vorstellen, dass das Ganze in die Länge gezogen wird. Es wird wesentlich mehr Tote geben, auch auf der Seite der Amerikaner. Ob das dann von Erfolg gekrönt ist, bezweifle ich und wird einfach nur länger dauern. Und die Konsequenzen bei uns werden sein, dass je länger sich das Ganze im Laufe des Jahres nach hinten verschiebt, ja, desto eher werden wir ein Problem bekommen, auch was unseren Gasmarkt anlangt, weil momentan haben wir ein Glück. Ja. Diese Versorgungskrise, die ausgelöst ist durch die mangelnden Volumina an katarischem Flüssiggas, ja, das ist ja immerhin der weltweit zweitgrößte Flüssiggaslieferant, wird uns deswegen treffen, weil die Menge so groß ist, die da fehlt. Ja. Und je länger das die fehlt, desto mehr Nachfrage wird frustriert werden. Jetzt ist es bei uns im Sommer ein Thema, das vor allem die Industrie betrifft, ja, weil die kaufen das ganze Jahr über. Ne? Das heißt, die müssen momentan mehr zahlen wie noch im Winter. Kommt aber dann bei uns die Wintersaison, wird dann auch eingelagert werden müssen. Das heißt, da wird auch wieder stärkerer Bedarf sein und das wird die Winternachfrage sein. Dann werden wir auch sehr preissensitiv sein. Und dann ist die Frage, ob nach wie vor der Gaspreis bei uns den Strompreis setzt. Momentan ist das ja der Mechanismus, wie dieser Markt funktioniert. Ich sage schon seit Jahren, man soll das reparieren, ja, dass wir ähnlich wie die Iberer im 22er Jahr uns da entkoppeln. Das wird dann spannend sein, weil wenn nicht, dann werden wir wieder eine flächendeckende Inflation haben. Also wir haben jetzt noch Zeit, ja, wir haben ein paar Monate Zeit, dass wir hier unsere Hausaufgaben machen, wenn dieser Krieg länger weiterläuft. Und wenn wir die Hausaufgaben nicht machen, dann werden wir eine ganz bittere Rechnung präsentiert bekommen.
Die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern bringt uns also einmal mehr in eine äußerst unangenehme Situation. Weitere Berichterstattung rund um die aktuelle Energiekrise sowie konkrete Auswirkungen auf die österreichische Wirtschaft finden Sie wie immer in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und dranbleiben. Bis zum nächsten Mal.